Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter ein Wort aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Zweite Petrus, Kapitel 3, und zwar lesen wir die Verse 1 bis 12. Insbesondere geht es dann um den Vers 9, aber wir lesen mal von Anfang an bis Vers 12. 2. Petrus 3. Dort schreibt der Apostel: Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir haben wieder mal die Schwelle eines neuen Jahres überschritten. Und in den vergangenen Tagen und Wochen war es ja mal wieder so, wie es zu diesen Zeiten üblich ist, dass man zurückblickt, dass man das zurückliegende Jahr nochmal Revue passieren lässt. Es bricht dann immer die große Zeit der Jahresrückblicke an, im Fernsehen, in den Zeitungen, in den Buchläden. Und nicht nur die Zeit der Rückblicke, sondern auch der Ausblicke. Und je nachdem, wer sich damit befasst, je nach Zielgruppe, je nach Betrachtungswinkel, werden verschiedene Ereignisse des Jahres ausgewählt, nochmal in Erinnerung gebracht und dann auch Erwartungen an das neue Jahr gestellt. Und wir machen es ja genauso, nicht? Auch wir haben ja sicher aus Gewohnheit oder mit Blick auf den Kalender oder aufgrund der Tatsache, dass wo die Hektik des Jahres ein bisschen nachlässt, Ruhe einkehrt, Zeit gefunden, mal Bilanz zu ziehen und vielleicht auch den einen oder anderen guten Vorsatz fürs neue Jahr zu fassen. Ja, das ist schon so ein bisschen Routine. Das macht man jedes Jahr. Man blickt zurück, man schaut voraus und man weiß genau, in 365 Tagen wird es wieder genauso sein. Nicht? Auch das neue Jahr lässt sich nicht verplanen. Auch das neue Jahr wird angenehme und weniger angenehme Überraschungen mit sich bringen. Aber im Prinzip erwartet man doch, dass alles beim Alten bleibt. Aber nun ist es doch so, dass wir doch neben diesem Alltagsjahrestrott doch noch eine andere Erwartung haben, eine bestimmte Erwartung, eine einzigartige Erwartung, die wir mit keinem anderen teilen. Wir erwarten nämlich die Wiederkunft Christi. Wir erwarten die Wiederkunft Christi, sein zweites Kommen. Zumindest sollte dies unsere Erwartung sein. Denn wie wir eben gelesen haben, der Apostel Petrus ermahnt uns am Schluss des Textes, dass wir das Kommen des Tages Gottes erwarten, ja ihm sogar entgegeneilen sollen. Und er ermahnt uns deshalb, weil wir in der Gefahr sind, eben diese Erwartung und Hoffnung zu verlieren oder zu vergessen. Und darum wollen wir heute unter der Frage, neues Jahr, bleibt alles beim Alten, uns in drei Punkten das Folgende ansehen. Zunächst schauen wir uns an, worin genau die Gefahr besteht, vor der der Apostel die Empfänger dieses Briefes, also auch uns, hier warnt. Die Gefahr, erstens. Zweitens schauen wir auf die Gewissheit, mit der wir dieser Gefahr entgegentreten sollen. Und drittens schauen wir auf den Trost, der uns aus dieser Gewissheit erwächst. Erstens die Gefahr, zweitens die Gewissheit und drittens der Trost. Wovor warnt Petrus in diesem Abschnitt? Er warnt davor, die Verheißungen des Herrn, die durch die Propheten und Apostel verkündet worden sind, zu verdrängen und zu vergessen. Und er richtet sich mit sehr herzlichen, mit sehr eindringlichen Worten an die Gemeinde. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt und so weiter. Und dann warnt er, ihr sollt vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Der Apostel warnt hier vor Menschen, die sich über die Verheißung der Wiederkunft lustig machen. Es geht hier nicht um Menschen, um Geschwister vielleicht, die zu diesem Thema Fragen haben, denen was unklar ist, die ernsthaft nach einer Antwort, nach Gewissheit suchen. Nein, die Menschen, von denen Petrus hier spricht, das sind Spötter. Es geht ihnen nicht darum, zu hinterfragen, klug zu werden, sondern darum, die Gläubigen zu verhöhnen, ihre Hoffnung in den Schmutz zu ziehen. Das ist ihr Anliegen. Wenn wir die Frage stellen, warum machen sie das? Dann lautet die Antwort in Vers 3, weil sie nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und dieser Ausdruck bezieht sich hier vor allem darauf, wie sie die Welt und das Geschehen in der Welt beurteilen. Sie wandeln. Ja, sie leben ihr Leben nach ihren eigenen Lüsten. Das heißt, sie unterwerfen sich nicht dem Wort Gottes, sondern halten sich an das, was sie selbst aus eigenem Empfinden heraus für richtig halten. Das wird uns ganz deutlich, wenn wir mal die Argumente dieser Leute betrachten. Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Mit anderen Worten, guckt euch doch mal in der Geschichte um. So etwas Außergewöhnliches, wie ihr es erwartet, hat es noch nie gegeben. Und aus diesem Grund wird es so etwas auch niemals geben. Auf ihrer eigenen Einschätzung der Vergangenheit treffen sie ihre eigenen Voraussagen für die Zukunft. Sie wandeln in ihren eigenen Lüsten. Wenn wir hier mal diese Formulierung, seitdem die Väter entschlafen sind, etwas genauer betrachten, kann ja zweierlei bedeuten. Nämlich die Väter im biblischen Zusammenhang, das meint ja sehr oft die Erzväter, nicht die Vorfahren im Alten Bund. Diese hatten Verheißungen erhalten, aber diese hätten sich laut den Spöttern nicht erfüllt. Alles sei beim Alten geblieben. Nicht, dass es denkbar ist, dass das gemeint ist, aber sehr wahrscheinlich ist hier die Deutung, es handelt sich hier tatsächlich um die erste Generation des neuen Bundes. Es waren ja nun schon einige Jahre und Jahrzehnte ins Land gegangen, seit die ersten zum Glauben an Christus gekommen waren, nicht seit den Pfingstereignissen. Wenn wir uns diese Geschehnisse mal in Erinnerung rufen, nicht Pfingsten, Apostelgeschichte 2, an die vielen Tausenden, die in diesen Tagen bekehrt wurden, nicht, da ist es doch normal, dass man annimmt, dass unter diesen Tausenden auch etliche Alte waren. Nicht? Also Leute, die inzwischen gestorben waren. Der Apostel warnt hier vor Spöttern, die aus den eigenen Reihen kommen, die mit den Anfängen des neuen Bundes zumindest äußerlich vertraut sind. Und sei es nur, um diese Ereignisse zum Anlass ihres Spottes zu machen. Und daran liegt auch die Aktualität dieser Warnung. Die Leute, vor denen Petrus warnt, sind die gleichen, die auch der Apostel Johannes im Sinn hat. Wenn er schreibt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und ebenso der Apostel Paulus an anderer Stelle. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Nicht, wenn sogenannte Heiden aufkreuzen, die mit der Bibel so ihren Spott treiben, ja, dann riechen wir den Braten schnell, dann wissen wir, was wir davon zu halten haben. Aber wenn es vorgebliche Christen sind, Männer aus unserer eigenen Mitte, Menschen also, die mit ihrem Leben und auch mit ihren Lehren an bekannte Tatsachen und Wahrheiten anknüpfen, dann wird es gefährlich. Denn wie reden die? Seht, unsere Glaubensväter. Seht doch, Paulus, Petrus, Stephanus, Augustinus, Luther, Calvin. Alle sind entschlafen. Und doch ist alles noch genauso wie immer. Alles ist beim Alten geblieben. Das ist ihr Argument. Die Väter hatten die gleiche Verheißung. Sie besaßen die gleiche Hoffnung wie wir. Aber sie erfüllte sich zu ihren Lebzeiten nicht. Die Spötter glauben, erkannt zu haben, mit jeder Generation, die dahin geht, die wegstirbt, ohne die Wiederkunft Christi erlebt zu haben, sollte doch die Einsicht bitteschön wachsen, dass es sich hierbei um eine leere Hoffnung handelt. Mit diesem Argument der langen Zeit, der gleichbleibenden Routine, meinen sie, die Gläubigen irreführen zu können. Vor solchen Leuten und Argumenten warnt der Apostel Petrus in unserem Text. Aber er belässt es nicht dabei. Er sagt nicht bloß, Leute, passt auf, es werden Spötter kommen. Glaubt denen nicht. Das hätte ja genügt. Hätte es dabei belassen können. Er ist inspirierter Apostel, er verkündet das unfehlbare, unzweifelhafte Wort Gottes. Aber unser Gott, der hier durch Petrus zu uns spricht, der kennt uns ja. Der weiß, wie schwach wir sind, dass wir sozusagen Krücken brauchen. Und darum lässt er Petrus die Sache erklären, sodass wir gewiss sein können, dass diese Spötter Unrecht haben und dass unsere Hoffnung alles andere als leer ist. Damit sind wir schon beim zweiten Teil, unsere Gewissheit. Wie schafft Petrus uns Gewissheit? Die Spötter wandeln in ihren eigenen Lüsten. Das heißt an dieser Stelle, sie biegen sich die Geschichte zurecht, bis sie in ihre Sicht der Dinge passt. Und dann schreibt Petrus im Vers 5, dabei übersehen sie aber absichtlich. Und damit bläst er zum Gegenangriff. Er sagt eigentlich nichts anderes, als dass das Argument mit Zeit und Geschichte nicht etwa unsere Hoffnung und Gewissheit schwächt. Im Gegenteil. Ein Blick in die Geschichte bestärkt uns gerade in unserer Zuversicht. Denn was war denn damals geschehen? Wie war das denn zur Zeit Noahs? Auch damals gab es Himmel und Erde, viel Wasser ringsherum. Das war allgegenwärtig. Jahr ein, Jahr aus war das Bild, das die Menschen begleitete. Und doch sollte diese Welt eines Tages durch die Wasserflut vernichtet werden. Ein Strafgericht über die Gottlosen. Ein Vorschatten des jüngsten Gerichts, auf das wir heute warten. Und das mit der Wiederkunft Christi einhergehen wird. Diesen Vergleich zwischen der Flut und seiner Wiederkunft hat der Herr Jesus selbst gezogen. Wenn er in Matthäus 24 sagt, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Genauso. Dasselbe Wort, das damals die Welt bewahrte bis zum Tag der Flut, das erhält auch die heutige Welt bis zum Tag des Feuers, des Gerichts. So wie die alte Welt von Wassermassen umgeben war, so ist es unsere Welt vom Feuer. Nicht Noah, er baute die Arche im Glauben. Er malte den Spöttern das bevorstehende Gericht vor Augen. Und seien wir mal ehrlich, das klang zur damaligen Zeit wirklich lächerlich. Lächerlich. Denn es hatte ja noch nie auch nur einen einzigen Tropfen geregnet. Und die gleichen Argumente begegnen uns auch heute wieder. Egal welchen Begleitumstand der Wiederkunft Christi wir herauspicken, alle klingen in den Ohren eines normalen, verständigen Menschen lächerlich. Jemand kommt aus dem Himmel herabgestiegen. Die Himmel werden mit Krachen vergehen, die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Märchen, Schauergeschichten. Das alles hat es noch nie gegeben, also wird es das auch nie geben. Aber wie wir gesehen haben, mit eben diesen Argumenten widerlegen sich die Spötter in Wirklichkeit selbst. Und übersehen wir auch nicht den Ausdruck, sie übersehen absichtlich die Sintflut. Das heißt doch nichts anderes, als dass sie es eigentlich besser wissen müssten. Sie tragen es nicht nach außen. Sie behaupten lauthals das Gegenteil. Aber tief im Innern wissen sie um die Wahrheit. Sie können nicht anders. Die Natur schreit es ihnen geradewegs ins Gesicht. Aber sie verleugnen dieses Wissen. Sie verdrängen es. Sie wandeln in ihren eigenen Lüsten. Soweit zum ersten Argument, das der Apostel Petrus anführt, um die Lügen dieser Spötter zu entkräften. Wir haben gesehen, dass sie Unrecht haben. Wir haben dies mit einem Blick auf die alte Welt, auf Noah und die Flut, untermauert. Nun bleibt aber noch die Frage, warum diese lange Zeit? Warum dauert es denn so lange? Warum hat der Herr diesen Leuten nicht längst den Wind aus den Segeln genommen, indem er einfach wiedergekommen ist? Warum nur zögert er die Verheißung so lange hinaus? Und darauf geht Petrus auch ein. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gehen wir zunächst mal auf diesen Vergleich ein zwischen einem Tag und 1000 Jahren. Dieser Vers wird ja gerne mal aus dem Zusammenhang gerissen, um gewisse Zeiträume erklären zu können. Wenn an einer Stelle in der Bibel von einem Tag die Rede ist, dann soll es sich dann in Wirklichkeit um 1000 Jahre handeln oder ähnliches. Aber darum geht es in diesem Vers überhaupt nicht. Es ist nicht die Absicht des Apostels, hier mathematische Gleichungen aufzustellen. Und das wird jedem, der ein bisschen sich mit Gleichungen auskennt, ja auch schon bewusst. Das wird im Satz selbst deutlich, der sich ja faktisch selbst widerspricht. Ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre bei den Menschen. Und 1000 Jahre beim Herrn sind wie ein Tag bei den Menschen. Das geht doch gar nicht. Petrus erinnert uns hier lediglich daran, dass unsere Zeitvorstellungen, unsere Vorstellungen von lang oder kurz für Gott überhaupt nicht gelten. Was uns unendlich lang erscheinen mag, ist für Gott ein Augenblick. Und umgekehrt, was uns wie ein Tag vorkommt, der wieder mal zu kurz war, dass wir alle unsere kleinen Aufgaben erledigt hätten, das ist für Gott wie 1000 Jahre, in denen sich gewaltige Entwicklungen vollziehen. Der Apostel weist einfach darauf hin, dass unser Verständnis von lang und kurz und uns an dieser Stelle nicht weiterbringt. Wir mögen nach unseren menschlichen Maßstäben zu dem Schluss kommen, dass der Herr seine Verheißung hinauszögere. Aber mit dieser Einschätzung liegen wir falsch. Der Herr, so schreibt Petrus, zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Aber nun nochmal die Frage, warum dauert es denn nun so lange? Darum, er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das ist der Grund für das scheinbare, angebliche Hinauszögern der Verheißung, also der Wiederkunft Christi. Gott ist langmütig gegen uns, denn er will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass im Gegenteil jedermann Raum zur Buße habe. Das ist ein Vers, der Anlass zu vielerlei Diskussionen gibt. Viele meinen, diesen Vers müsse man so verstehen, dass Gott in seiner Langmut jedem einzelnen Menschen auf Erden Gelegenheit geben wolle, sich zu bekehren. Und erst wenn alle die Möglichkeit gehabt hätten, dann komme das Ende. Gegen diese Ansicht wollen wir zwei Einwände vorbringen. Erstens macht man Gott hierdurch zum Lügner und zu einem ziemlich schlechten dazu. Denn es ist nun mal eine Tatsache, dass die weitaus meisten Menschen überhaupt keine Gelegenheit zur Buße haben, weil sie nämlich nie das Evangelium hören. Das Wort vom Kreuz das Wort von Sünde und Erlösung gelangt gar nicht zu ihnen. Ein gewaltiger Teil der Menschheit bleibt im Dunkeln sitzen. Denken wir nur mal 100, 150, 200 Jahre zurück. Aber auch heute, in einer Zeit, in der der Herr Raum gegeben hat, dass sein Erlösungswort sehr viel mehr Menschen erreicht, erreicht es sehr viele doch nur äußerlich. Ihre Sünde wird ihnen aufgezeigt, die Erlösung in Christus wird ihnen vor Augen gestellt und doch geschieht nichts. Sie bekehren sich nicht. Es gefällt dem Herrn, sie im Dunkeln zu belassen. Wollte er, wie unser Vers angeblich aussagt, alle diese Menschen retten? Warum tut er es dann nicht? Können wir diesen offensichtlichen Widerspruch zwischen dem Willen und dem Handeln Gottes akzeptieren? Und wer meint, na, dieser Einwand ist aber sehr theoretisch, für den gibt es noch einen zweiten Einwand. Der Vers spricht ja gar nicht von allen Menschen. Schauen wir mal hin. Der Apostel schreibt im Speziellen an eine Gemeinde, vermutlich in Galatien. Im größeren Zusammenhang aber schreibt er an die gesamte Kirche, also zum Beispiel auch an uns. Die Glieder dieser Kirche sind in diesem Brief angesprochen. Sie sollen getröstet und ermahnt werden. Und was schreibt Petrus nun in diesem Vers vom Willen Gottes? Vers 9. Schauen wir nochmal genau hin. Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Vielleicht kann ich das mal an einem praktischen Beispiel illustrieren. Wer wie ich relativ viel mit dem Zug unterwegs ist, der erlebt ja zuweilen, dass ein Zug Verspätung hat und dass ein anderer Zug auf Anschlussreisende warten muss. Nehmen wir also mal an, in Gießen auf dem Bahnhof steht ein Regionalzug nach Wetzlar oder wohin auch immer, abfahrbereit. Hätte eigentlich schon abfahren sollen, aber ausgerechnet für diesen Zug gibt es noch Anschlussreisende aus einem verspäteten Intercity aus Hamburg. Und der Zugführer dieses Intercities hat der Transportleitung gemeldet, Verspätung, Anschlussreisende nach Wetzlar, bitte warten. Die Transportleitung entscheidet, jawohl, Regionalzug nach Wetzlar soll warten. Und dann kommt die Durchsage, werte Reisende, die Abfahrt der Regionalbahn nach Wetzlar wird sich um einige Minuten verzögern, da wir noch auf Anschlussreisende warten. Dann fangen die Leute in diesem Zug an zu grummeln, nach dem Motto, was gehen uns die paar Leute aus dem Intercity an? Wir sitzen noch im Zug, wir sind bereit, wir wollen jetzt nach Wetzlar fahren, planmäßig. Aber die Bahn wartet. Die Abfahrt wird hinausgezögert. Warum? Damit alle, die eine Fahrkarte für diesen Zug haben, diesen Zug auch erreichen. Der Zug wartet nicht, damit jeder Mensch, der irgendwann zufällig auf dem Bahnhof umherläuft, die Möglichkeit hat, mit diesem Zug nach Wetzlar zu fahren. Sondern sie wartet einzig und allein für die verspäteten Anschlussreisenden mit Fahrziel Wetzlar. Und sobald der letzte dieser Anschlussreisenden zugestiegen ist, knallen die Türen zu, die Regionalbahn fährt ab. Spätestens beim übernächsten Halt ist dann auch die Verspätung aufgeholt und keiner redet mehr davon. So in etwa müssen wir uns wohl auch dieses angebliche Hinauszögern der Wiederkunft Christi vorstellen. Gott will, dass jeder Einzelne, den er vor Grundlegung der Welt aus reiner Gnade zum ewigen Heil erwählt hat. Also jeder von uns auch tatsächlich das Heil erlangt. Das heißt, jeder einzelne dieser Menschen, jeder von uns muss Anteil an Christus haben. Denn allein in Christus ist dieses Heil zu finden. Anteil an Christus aber erhält man allein durch den Glauben. Und der Glaube wird allein durch das Wort geweckt. Erst wenn auch der letzte Mensch, dessen Name seit Ewigkeiten im Buch des Lebens steht, jeder von uns geboren ist, das Wort vom Kreuz gehört hat, Buße tut, von Herzen glaubt, erst dann kommt der so lange erwartete Tag des Herrn. Das also ist der Sinn dieses Hinauszögerns, als dass es uns manchmal erscheint. Gottes Erwählte müssen versammelt werden, und zwar alle. Das macht der Apostel Petrus hier deutlich. Und wenn wir das verstanden haben, ja, dann sprechen wir nicht mehr von einem Hinauszögern der Verheißung. Gott zögert nicht hinaus, sondern er verwirklicht planmäßig seinen ewigen Ratschluss. Aber was nützt uns das jetzt? In dieser Erkenntnis liegt für uns, und damit sind wir beim dritten Teil und letzten Teil, liegt für uns ein großer Trost. Wir sehen, wie treu dieser Gott ist. Er steht zu seinen Verheißungen. Er will nicht, dass einer von uns verloren gehe. Er wendet alles an und setzt alles ein, was nötig ist, um diesen seinen Willen zu verwirklichen. Und damit erhalten wir auch einen anderen Blick auf die Welt und auf die Weltgeschichte. Nicht vorhin wurde der Vorwurf gemacht, es ändere sich doch überhaupt nichts, alles bleibe so wie vom Anfang der Schöpfung an. Mit anderen Worten, alles bleibt beim Alten. Aber keineswegs ist es so. Wenn wir unseren Jahresrückblick halten, darüber nachsinnen, was denn alles geschehen ist, dann sollten wir auch an eines denken. Auch im Jahr 2008 sind wieder Glieder in den Leib Christi eingefügt worden. Ob es viele oder wenige sind, eins steht fest, es fehlt keines von ihnen. Keiner unserer Brüder oder Schwestern, keiner von den unseren ist verloren gegangen. Und so wird es auch 2009 sein. Auch im vor uns liegenden Jahr wird Gott sein Evangelium verkünden lassen. Auch 2009 wird er verlorene Menschen aus der Finsternis von Sünde und Tod in sein herrliches Licht führen. Und alles, was im kommenden Jahr auf dieser Welt geschehen mag, wie abwegig, wie unscheinbar uns das auch erscheinen mag, dient allein diesem einen Zweck. Denken wir dran, wie wunderbar Gott die Ereignisse lenkt. Das wird uns ja immer erst im Nachhinein bewusst. Schauen wir mal auf die Zeugnisse der Heiligen Schrift. Nicht wäre Josef nicht nach Ägypten verkauft worden? Aus Bosheit durch seine Brüder. Wäre Israel verhungert und ausgelöscht worden? Hätte es in Philippi kein Erdbeben gegeben, als Paulus und Silas im Gefängnis saßen, nie wäre der Kerkermeister zur Bekehrung gekommen. Ja, und vor allem das Schrecklichste, das Sündigste, das empörendste Ereignis der Weltgeschichte, die Kreuzigung des Sohnes Gottes, diente nur einem Zweck, unserem Heil. Ja, so groß ist Gottes Liebe zu uns. Um uns zu retten, setzt er alles in Bewegung. Hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont. Das sollten wir bedenken. Und das soll uns auch trösten, wenn die Spötter kommen und unsere Erwartung, dass Christus wiederkommen wird, lächerlich machen und in den Schmutz ziehen wollen. Denn er kommt gewiss. Siehe, ich komme bald, spricht er. Er ist schon unterwegs. Erwarten wir sein Kommen? Amen.